Mittlerweile sind wir jetzt auf der Dachterrasse in der Oderberger Straße gelandet, auf einem Haus, das die Bararchitekten gebaut haben, in dem sie auch selbst ihr Büro haben. Jürgen Patzak-Pohr von den Bararchitekten. Diese Dachterrasse ist ja etwas Außergewöhnliches. Wir haben gerade gutes Wetter und schauen hier über halb Berlin. Gehört das so ein bisschen zum Konzept, dass Sie sagen, ja, wir wollen auch schöne Plätze haben, die alle Bewohner dieses Hauses, in dem ja Eigentumswohnungen sind, Studios, also kleine Arbeitsmöglichkeiten und Wohnen und Arbeiten sowieso ineinander gehen. Unten ist noch ein Geschäft und ein Café, das man als Kantine benutzen kann, in Anführungsstrichen. Gehört das so ein bisschen zum Konzept Ihres Bauens?
Ja, in gewisser Weise. Wir haben halt hier oben diese Dachterrasse, ist wie ein Pendant zu dem sehr dichten und engen Hof. Der Hof, das ganze Grundstück ist ja nur ca. 12 mal 25 Meter. Also wir sind hier auf einem ganz engen Grundstück, ganz besondere, dichte innerstädtische Lage. Und dazu muss man dann sehen, ist es nicht reiner Luxus, so ein Ort auf der Dachterrasse, sondern eigentlich eine Notwendigkeit, die dann den Mietern eben auch den Ausblick und das Grün und die Luft und die Sonne, die man vielleicht im Hof dann nicht immer haben kann, ermöglicht. So entwickelt sich das jetzt so schrittweise. Ja? Also immer mal wieder zu einem Fest meistens gibt es wieder einen neuen Schritt, wo dann Bänke etc. dazukommen. Also es ist ein Prozess der Aneignung.
Ein Prozess der Aneignung war auch dieses Grundstück. Das war eine Baulücke, die eigentlich niemand haben wollte. Es ist unglaublich eng, das haben Sie schon beschrieben. Durch diese Enge müssen Sie eigene Lösungen finden. Wie sehen denn solche Lösungen aus? In Ihrer Architektur, habe ich zumindest gelesen, spielen ja Konzepte wie Überlappung, wie Dichte und wie Mischung eine zentrale Rolle.
Ja, also dieses Grundstück wollte in der Tat niemand haben. Es war auch eine gewisse schwierige rechtliche Situation, weil es zunächst aus zwei Grundstücken bestand. Dann ist es neben dem Stadtbad, einem historischen Gebäude. Dadurch gab es Auflagen von der Denkmalpflege her und so weiter, sodass es eigentlich für einen normalen Investor nicht interessant war. Für uns aber hochinteressant, ein Restgrundstück, und Architekten sind ja dazu da, aus solchen liegen gelassenen Stücken etwas Besonderes zu machen. Und unsere Idee war eigentlich so ein moderner, urbaner Gebäudetyp, der eben versucht, die gesamte Komplexität der Stadt, und darin sehen wir vor allem die Mischung in der Stadt von Wohnen und Arbeiten, aber auch von unterschiedlichen Lebensphasen und Lebensbedingungen, in denen die Bewohner stehen, das heißt unterschiedlich große Wohnungen, unterschiedliche auch teilweise Veränderungsmöglichkeiten in ihrem Leben. Das heißt, ich kann auch mal, wenn ich älter bin, eine Wohnung dann wieder vermieten. Das heißt, wir haben alle großen Wohnungen noch aus kleinen Wohnungen, aus einer kleinen Einliederwohnung zusammengesetzt und auf diese Weise eben versucht, die Komplexität in der Stadt in unser Gebäude zu transportieren.
Heißt das, dass das eben auch sehr variabel in der Nutzung ist? Also Sie haben es eben gesagt, in unterschiedlichen Lebensphasen kann man das unterschiedlich nutzen. Sie haben also die Wohnungen so eingeteilt, dass Sie eine 80 Quadratmeter Wohnung haben und eine 40 Quadratmeter Wohnung, so ein Beiboot. Hier hört man den Wind, der uns hier ein bisschen die Blätter klappern lässt oder flattern lässt. Also Beiboot und große Wohnung lassen sich separat begehen. Das heißt, man könnte zum Beispiel das als Kinderwohnung benutzen oder als Studentenwohnung, wenn man da jemanden anders das drin haben möchte, und könnte später aber auch jemanden eine Pflegekraft oder sowas reinholen in so eine kleine Wohnung, und dann könnte man sagen, ja, das ist ein Konzept, das eigentlich in gewisser Weise nachhaltig ist, weil es ermöglicht, je nach Lebenssituation unterschiedlich zu nutzen. Gehört das so ein bisschen zum modernen Wohnen und auch zum Glück mit dem Wohnen, das man ja dann nicht hat, wenn man in einer Wohnung wohnt, aus der man dann im Alter raus muss?
Genau, das ist genau der Versuch, dass man eben sagt, wir brauchen jetzt nicht die totale Flexibilität innerhalb der Wohnung, und das Verschieben von Wänden und Grundrissen, das sehen wir eigentlich selten bis gar nicht dagegen. Was wir aber brauchen, sind die Veränderungen, auf die Veränderungen zu reagieren, die tatsächlich stattfinden, wie zum Beispiel Kinder gehen aus dem Haus, man hat eine zu große Wohnung, gleichzeitig beginnt man gebrechlich zu werden, braucht eventuell eine Pflegekraft. Das ist sozusagen das Seniorenmodell, aber natürlich gibt es auch schon während des Lebens in der Anfangsphase die Möglichkeit, eine Wohnung mit einem Homeoffice zu kombinieren oder eben für die Kinderwohnung und so weiter. Also wir haben eben gesagt, wir haben eine Grundeinheit, die hat eine bestimmte Größe, mit der kann ich auch leben, mit maximal bis zu 2 Kindern. Und dann kann ich mich erweitern bzw. verkleinern.
Ein Haus soll ein Organismus sein, haben Sie mal in einem Vortrag gesagt, im besten Falle. Was heißt denn das, ein Organismus in einer Stadt? Als Organismus ja, muss sie sich ja in ein soziales Gefüge einpassen lassen.
Genau, also wir denken eben ein Gebäude sehr stark von seiner inneren Vernetzung her, also sowohl im Inneren, aber auch die Vernetzung nach außen. Und das heißt für uns, dass wir sozusagen versuchen, verschiedene Angebote zu schaffen in unserem Gebäude durch die Struktur. Das heißt, das sind Läden, das ist ein Experimentraum, das sind die Ateliers. Das heißt, in diesem Gebäude gibt es sowas wie einen 24-Stunden-Durchlauf. Hier ist immer jemand. Die Ateliers am Abend weniger, dafür kommen dann die Bewohner in der Regel zurück. Aber es gibt auch die Vernetzung innerhalb des Gebäudes, dass man sich austauscht, nicht nur über die Arbeit oder dass jemand aus dem Gebäude im Atelier sich auch einmietet. Also das heißt, wir sind interessiert, dass wir Strukturen aufbauen, die eben auch ein neues und gemeinschaftliches Wohnen unter den neuen Arbeitsbedingungen viel mehr als früher sind heute selbstständig und versuchen, sich in neuen Arbeitsverhältnissen einzufinden. Und wir haben uns gefragt, wie reagiert denn unsere Architektur darauf? Wie machen wir das? Wie können wir gemeinschaftlich arbeiten? Welche Sozialräume gibt es? Das Café, das wird sowohl von Leuten von außen benutzt, als eben auch von den Leuten hier aus dem Haus. Und so gibt es halt diesen Austausch, den wir eben wichtig finden. Austausch und Kommunikation ist eigentlich das Urgestein unseres Gebäudes, das immaterielle Urgestein unseres Gebäudes.
Ein immaterielles Urgestein ist ja fast ein Widerspruch in sich. Aber zum Immateriellen gehört auch eben das Glück in den eigenen vier Wänden. Wie kann man das denn unter modernen Bedingungen herstellen? Also was bedeutet das jetzt für die innere Strukturierung einer Wohnung? Wir haben es ja eben schon angesprochen, es gibt diese großen Einheiten mit den zuschaltbaren kleinen Einheiten, aber was bedeutet das für die Variabilität innerhalb der Wohnung, sozusagen die Öffnungen, die Raumvolumina? Sie haben ja zum Teil Deckenhöhen bis 4,35 mit Galerien, Winkeln, in denen man arbeiten kann, aber letztendlich sind es trotzdem relativ kleine Wohnungen für, sagen wir, vier Personen, 120 Quadratmeter. Also früher hat man immer gesagt, ja, so 160 Quadratmeter ist schon ganz schön auf einer Ebene, dann können die Kinder im Flur Fahrrad fahren lernen. Das ist in diesem Haus nicht möglich.
Ja, also die Herausforderung ist ja, Quadratmeter sind ja auch Ressourcen und im Innerstädtischen sind Ressourcen extrem wertvoll. Deswegen versuchen wir mit eben sehr sorgfältig und sparsam mit den Quadratmetern umzugehen und wir freuen uns immer, wenn dann die Nutzer später sagen, dass es ihnen vorkommt, als würden sie in einer riesigen Wohnung wohnen, aber sie ist tatsächlich eben nur 80 bis 120, also maximal zwischen 120 Quadratmeter groß. Das ist so ein bisschen der Gedanke, der dahinter steht, dass wir versuchen, durch räumliches Bauen, durch die Architektur an sich, die eben einerseits so auf Großzügigkeit, aber dann auch wieder auf Dichte Wert legt. Wir haben halt wirklich Räume bis zu 4,30 Meter, aber eben in Bereichen dann auch wieder Galerien, wo dann darunter 2,10 Meter und darüber 2,10 Meter. Also wir versuchen permanent mit räumlichen Spannungen, einerseits die dann nach innen wirken, aber natürlich auch mit dem Kontext zu tun haben. Wir sind hier umgeben von einer sehr dichten Bebauung. Hier haben wir die Quergebäude, ragen direkt an das Grundstück heran. Wir haben eine riesige Brandwand davor und da ist dann so ein 4,30 Meter hoher Raum einfach ein fantastisches Gegenmoment zu dieser Dichte.
Kommen wir doch mal auf das Bremer Modell in der Arndtstraße. Ja, nicht so der Hauptstadtteil für das moderne Wohnen, aber doch eine ganz gemischte Bewohnerstruktur. Altbau, Neubau, vor allen Dingen viele Familien wohnen da. Was haben Sie sich für die Arndtstraße einfallen lassen oder wie sind Sie an diesen Ort herangegangen?
Erstmal haben wir uns über den Wettbewerb sehr gefreut, weil er eben eine Chance ist, sich wirklich mit den Beständen aus den 50er und 60er Jahren Wohnungsbaubeständen auseinanderzusetzen. Und ähnlich wie hier in der Oderberger Straße in Berlin haben wir uns mit dem Gedanken der Vernetzung auseinandergesetzt und haben dann versucht, auf unterschiedlichen Ebenen eine Architektur zu schaffen, die einerseits Bestehendes vernetzt und für Neues Angebote schafft. Wenn ich das jetzt genauer beschreibe, dann gibt es einmal die Vernetzung Wir haben eben entdeckt, dass es zwischen diesen beiden Siedlungen, die zu beiden Seiten des Grundstücks liegen, dass es da so Trampelpfade hin und her gibt. Und wir haben uns gefragt, warum kann man nicht durch Parkwege da eine größere Anbindung schaffen? Wir haben versucht, mit dem bestehenden Altbau, der ja früher für Hafenarbeiter gebaut wurde, eine sehr kleine Struktur von Einzimmerwohnungen, wie kann man mit dem Gebäude umgehen, und haben eben auch überlegt, dass wir einen neuen Erschließungszwischenraum bauen wollen mit Aufzug, sodass eben diese Wohnungen, die eben heute auch von älteren Menschen genutzt werden, eben entsprechend behindertengerecht bedient werden können. Wir haben mit dem Neubau versucht, einen Hof zu schaffen zwischen dem bestehenden und dem neuen, einen Hof, wo eben Kinder spielen können, wo Fahrräder abgestellt werden, wo man sich begegnen kann, wo man miteinander reden kann, wo man vielleicht auch sitzen kann, wo man sich austauschen kann. Also wir haben versucht, das Bestehende in das Neue zu integrieren. Es geht zunächst einmal um diesen Gedanken der Integration, und dann haben wir neue Angebote geschafft. Das heißt, im Bestehenden haben wir versucht, neue Balkone, Austritte etc. zuzufügen, damit die Qualität der Wohnungen neben der behindertengerechten Erschließung verbessert wird. Beim Neubau geht es uns vor allem darum, auch neue Bewohnerschaften, Familien, Alleinerziehende. Wir haben versucht, an alles zu denken, an viele unterschiedliche Möglichkeiten, an Existenzgründer. Wir haben dadurch eben auch sehr unterschiedliche Grundrisse in unser, wir haben es ja Bremen über Eck, in unser Bremen über Eck Konzept. Das resultiert nämlich auch daher, dass wir hauptsächlich dreiseitig in den meisten Wohnungen dreiseitige Belichtung haben. Also wir haben sehr unterschiedliche Wohnungsgrößen entwickelt für eine unterschiedliche Bewohnerschaft, die dann zur Mischung beiträgt. Und in den Erdgeschossen haben wir noch zusätzlich Ateliers eingefügt, weil wir uns eben auch vorstellen können, dass dann eventuell Existenzgründer auch mal eine andere Lebens- und Arbeitsform dort finden können.
Also so unterschiedlich diese Lebensentwürfe, die Sie gerade skizziert haben, sind, etwas teilen Sie doch. Also sowohl ältere Menschen als auch junge Existenzgründer, Alleinerziehende und Familien mit Kindern. Sie haben alle kein Geld. Wie kann das in der Architektur schon in der Planung berücksichtigt werden?
Naja, einerseits wieder die Ressource Quadratmeter. Also das heißt auch, die Wohnungen dürfen einfach nicht zu groß sein, aber müssen in sich so konzipiert sein, dass sie eben ein komplexes Programm einer Familie im 21. Jahrhundert zulassen. Und das ist in unseren Augen eben verschiedene Varianten des Wohnens. Also wir haben in der Regel dann einen Wohn-Küche-Bereich, dem dann noch ein weiterer Raum, entweder als Erweiterung des Wohnens oder eben als zusätzliches Zimmer für ein Kleinkind etc. zugeschaltet werden kann. Und wir haben noch den Gedanken eines Optionsraums, der häufig in der Nähe der Eingänge situiert ist, damit man zum Beispiel auch für das ältere Kind oder für ein Homeoffice einen direkten Zugang nach draußen ermöglicht. Und das heißt, wir versuchen auf dem Grundriss uns ganz unterschiedliche Szenarien für Familien, für sich verändernde Bedingungen von Familien, die eben auch häufig zunehmend selbstständig, der eine muss zu Hause noch etwas arbeiten und so weiter. Wie integriert man das? Dann haben wir auch zunehmend mehr Medien in Wohnungen. Wie kann man die entsprechend wegschalten, sodass eine Familie nicht zu einem chaotischen Wahnsinn wird, sondern immer noch die Architektur Möglichkeiten des Rückzugs, aber auch der Gemeinsamkeit ermöglicht.
Es ist hochinteressant, diese Konzentration auf der einen Seite und dann die Möglichkeit, Kommunikation zu stiften, dass das in der Architektur schon in der Weise mitgedacht werden kann. Jetzt frage ich mich allerdings, wie sich überhaupt die Lebensverhältnisse so verändert haben. Also Sie sagen ja, dass es diese Individualitätsspielräume geben soll. Aber was bedeutet das denn für die Entwicklung von Lebensmodellen im 21. Jahrhundert? Unterscheidet sich das so kolossal von denen im 20. Jahrhundert?
Das würde ich gar nicht unbedingt sagen. Nur durch Mobilität, durch digitales Arbeiten. Häufig habe ich so das Gefühl, dass Familien so am Limit ihrer Leistungsfähigkeit sind. Und was mir schon jetzt eine Veränderung eben darstellt, ist eben diese Zunahme der Selbstständigkeit und dass die Wohnung auch zunehmend wieder ein Ort der Arbeit wird. Also das heißt, wir sind in so einem Umstrukturierungsprozess. Langsam kommt wieder die Arbeit in die Wohnung. Die war vielleicht früher im 19. Jahrhundert, hier in Berlin gibt es ja die Mietskaserne mit hohen Fenstern und so weiter, da eben gerade da auch das Licht enorm wichtig war, weil Näharbeiten etc. auch zu Hause verrichtet wurden. Aber es ist dann doch eine andere Arbeit, die man heute macht und eben in Kombination ja auch mit Kindern und so weiter machen will. Kinder kann man heute nicht einfach mehr auf die Straße lassen, wie auf die extrem breiten Gehsteige auf dem Prenzlauer Berg. Unser Leben ist heute, glaube ich, wesentlich dichter und feingetakter, als das vielleicht in früheren Kontexten war. Und für uns ist die Architektur kein fester, statischer Monolith, sondern ein beweglicher Körper, der mit der Komplexität des Alltags kommuniziert und sich austauscht und darauf reagiert und soll mitgehen mit den Bewohnern. Und die Bewohner sollen nicht eingemauert werden, sondern das, was sie für ihren Alltag brauchen, als Angebot, als Möglichkeit, Räume so oder so zu benutzen, erhalten.